Dennis Scheck fragte Dietmar Dath in seiner Sendung Druckfrisch zu Science Fiction und Kommunismus, was interessiert sie an solchen Minderheitenpositionen? Und Dath antwortete: Alle Menschen, die meine Lebensmehrheit bilden, also die Menschen, von denen ich alles gelernt habe, die ich liebe, die meine Freunde sind, die mit mir Arbeitszusammenhänge gebildet haben und politische, sind alle für sich genommen jeweils Minderheiten in meinem Leben, aber die Mehrheit. Das heißt, was mich interessiert, sind Sachen, die dazu führen, dass einem andere Leute zeigen, dass man sich nicht selber machen muss, dass man nicht so verbockt irgendwo sitzt. Also Heidegger hat irgendwann mal gesagt, wir wollen uns nicht selbst, das sind wir doch schon. Skirmionen oder A Fucking Army, Darts neuester Roman ist voll von Menschen mit tausend ungleichschlagenden Herzen, die etwas sind, etwas waren, aber auch etwas werden wollen und dann etwas ganz anderes werden, die sich verdoppeln, verdreifachen, die sich zerstäuben und defragmentieren, die sich selbst kodieren, verwandeln und Jahrzehnte später im Roboterkörper immer noch der Teenager sind, der unter dem Schmerz der Welt davon geträumt hat, sich eine Haut aus Eisen zuzulegen. Wir haben dieses Buch gelesen und wir, das sind, soweit ich das aktuell sagen kann, Finn Benkert.
Und Lukas Bawenschik? Hallo Lukas, oder bist du schon Diff Lukas?
Das weiß ich nicht genau. Wir sind natürlich auch nicht die Nemesis von jedem Pfeifenheini. Das musste auf jeden Fall auch noch festgestellt werden. Nein, das ist eine gute Frage. Ich mag ja diesen Dartschen Grundgedanken oder was. Es ist natürlich schwer, in diesem doch sehr umfassenden, mehr als 40 Bücher umfassenden Werk irgendwie einen Grundgedanken aufzufassen. Aber ich sehe schon immer wieder, der Mensch, der sich am anderen vervielfältigt, der sich in den Raum, in die Gruppe multipliziert, der auch mit sich selbst eben ungleich ist. Also das heißt, man merkt vielleicht auch, welche Philosophen da so mit am Werk sind. Und das ist irgendwie für mich immer schön, so dieses Gefühl, der Mensch, der neben sich selbst stehen kann und trotzdem am richtigen Ort steht. Finn, ich würde aber woanders vielleicht anfangen, weil wir haben einen 1000-Seiten-Roman gelesen. Und wenn man einen 1000-Seiten-Roman gelesen hat, dann spricht man immer noch darüber mit so einem falschen, irgendwie vagen Stolz darüber, dass man einen 1000-Seiten-Roman gelesen hat. Ich glaube, diese Grundüberzeugung so aus der Kindheit, oh, ein langes Buch, ich habe etwas Wichtiges getan oder so, das legt man, glaube ich, auch als Erwachsener nie so ganz ab. Deshalb würde ich erstmal fragen, wie war denn für dich die Erfahrung mit diesem doch nur 976 Seiten langen Roman? Also, das hat schon einiges an Zeit und Leben so erfüllt und begleitet, oder?
Ja, das kann ich nur genauso zurückgeben. Also es gab teilweise wirklich überraschte bis mitleidigende Blicke von Bekannten und Freunden. Ich habe dieses Buch, das ist jetzt vielleicht so die kurze Lava-Podcast-Einheit, ich habe dieses Buch mit in die Sauna genommen, in das Campusbad Kiel. Und liebe HörerInnen, wenn ihr vielleicht mal reingelesen habt in Skirmion oder Fucking Army, das ist das denkbar falscheste Buch, um es in einer Sauna zu lesen, weil eben auch diese Saunatasche dann so schwer wird. Aber nein, ich kann grundsätzlich sagen, ich habe es richtig genossen. Ich habe ja schon mal angedeutet, dass ich, glaube ich, diesen Roman auch in meiner Masterarbeit einsetzen werde. Und da bin ich mir jetzt sicher, das werde ich tun, denn ich glaube, wir haben hier tatsächlich das postdigitale Manifest vor uns.
Das ist interessant. Damit ist schon mal irgendwie mehr gesagt, ist zumindest eine Grundthese da, denn eine Passage, in der es, glaube ich, vor allen Dingen um die verrückte, die grausame, die sadokünstlerische Dorothee Kopp geht, da steht die Kritik, da stand über den Stoff und das Thema nichts drin, die haben mir weder zugestimmt noch widersprochen, die haben einfach was von was anderem geredet, persönliche Begegnungen und Befindlichkeitsprotokolle als psychologische Selbstdiagnose ersetzen die Analyse, denen fiel irgendwas ein, aber nie was auf. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das ist ohnehin so ein Werk, nicht nur dieses Buch im Speziellen, sondern das Dartsche an sich, das immer auch so ein bisschen belehrend ist auf eine, sagen wir, auf so eine aufklärerische Weise. Oder man sollte auch rausgehen, sich die Welt anschauen und sagen, die Dinge da draußen sind nicht so proprietär, die sind nicht so geschlossen, die sind nicht so sehr iPhones, wie wir vielleicht alle denken, sondern wir wollen einem auch für den Kommunismus, für die Technik, für die Popkultur Schlüssel an die Hand geben, Werkzeuge, Möglichkeiten, den Dingen anders zu begegnen. Aber ich tue mir seit jeher schwer damit. Ich lese das wahnsinnig gern. Ich denke immer, ich sehe da irgendwas von mir selbst und von anderen. Ich sehe da irgendwie Angebote. Aber ich gehe aus diesen Schatzkammern dann doch oft ohne irgendetwas heraus. Also meine Frage ist jetzt eigentlich nur verlängert so, wie verhältst du dich eigentlich bislang zu Dietmar Dath? Was hast du von ihm gelesen, was nicht, was war ergebnisreich, was weniger? Weil ich habe schon das Gefühl, ich habe viele von diesen Büchern gelesen. Also ich habe zum Beispiel hier gerade neben mir gelesen, Die salzweißen Augen, Leider bin ich tot, Die Lichtmächte, Deutschland macht zu oder so. Wie heißt der? Den habe ich irgendwo noch im Regal stehen. Ich habe schon echt über die Jahre so zumindest eine zweistellige Zahl von Büchern von ihm gelesen. Natürlich sind da auch so diese 100 Seiten über Marx oder Hegel oder Miley Cyrus mit dabei oder über Superhelden oder so. Aber ich habe das Gefühl, ich kann aus diesem Schatz, kann man immer sehr wenig mitnehmen. Ich denke immer, also vielleicht sind die Veränderungen, die sich da fortsetzen, so ein bisschen unsichtbar, aber so viel Selbstdiagnose, so viel Selbstbespiegelung sei erlaubt. Das fühlt sich für mich oft wie Schatzkammern an, aus denen man nichts mitnehmen darf, weil sonst irgendwie alles zusammen, wie diese Schatzkammer aus Aladdin, wo irgendwie alles mit Lava vollläuft, wenn man zu viel nach Hause nimmt. Wie ging es dir bislang mit Dietmar Dart?
Ich hätte jetzt eigentlich sagen wollen, dass ich natürlich einen Aufsatz über Popmusik von Dietmar Dart gelesen habe, bis mir aufgefallen ist, dass der von Dietrich Dietrichsen ist. Also vielleicht auch.
Eine Verwechslung. Es gibt in dem Metatext, in der Sekundärliteratur in Verben denken, das Dietmar Dart Arbeitsbuch, einen Text, der behauptet, er hätte jahrelang eine Visitenkarte verteilt, die wäre golden gewesen, da stand Dr. Dietrich Dietrichsen drauf und da wäre dann noch Hammer und Sichel dabei gewesen. Also diese Verwechslung mit diesem Doppel-D ist, glaube ich, schon hier und da mal passiert.
Deswegen wollte ich auch gerade sagen, das war wirklich eine Honest-Verwechslung. Das ist hier keine Gag-Figur, die ich versucht habe, hier zu stricken. Ich bin wirklich 10 Jahre meines Lebens damit herumgerannt, der Meinung gewesen zu sein, dass Dietmar Dart diesen legendären und auch sehr einflussreichen Poptext geschrieben hätte. Und deswegen muss ich hier sagen, wir sind wieder
Das ist auch so ein Riesenbuch, gell? Das Dietrich Dietrichsen Buch über Pop.
Ja, mit Pop 1 und 2, genau. Und deswegen muss ich sagen, wir sind in einer neuen Folge der beliebten Sendung Lukas zeigt Finn Autoren, von denen er gehört hat, aber sie noch nicht gelesen hat. Skirmion oder Fucking Army war mein erster Dietmar Dart Roman. Ich erinnere mich daran, dass Gänzen oder Betrunken aufräumen 2021 in den Buchhandlungen stand und ich darauf keine Lust hatte. Also das war so ein typischer Roman, den ich habe den in die Hand genommen, ich habe den Klappentext gelesen und gesagt, nö. Und war doch jetzt ganz dankbar, dass einer unserer HörerInnen im Discord-Server uns gefragt hat, ob wir nicht Lust hätten, Skirmion zu besprechen. Weil ich dachte, das ist auch eine Konfrontation, da muss ich mich auch mal mit etwas auseinandersetzen, aus der Komfortzone kommen. Und dann liest man diese rund ersten 30 Seiten dieses Romanes. Und ich dachte mir, oh Gott. Oh Gott.
Es ist wie so ein Türsteher von einer Einführung, oder? Einer, die am ersten Mal sagt, so, okay, hier ist das Mindestmaß. Es gibt in den Verben denken auch einen Text über Dietmar Dart als Joggingpartner, als Laufpartner, in dem so die Frage gestellt wird, benutzt er manche mathematische Konstrukte, manche mathematischen, physikalischen Formeln, Theoreme, Fragestellungen vielleicht auch, um, sagen wir, so eine Ranghöhe einzunehmen oder um andere ein bisschen zurückzusetzen. Aber ja, ich glaube, das ist nicht der Fall.
Es ist schon ein Angeberroman. Es ist auch ein Angeberautor.
Aber es ist immer nett gemeint, oder? Ich habe immer das Gefühl, er will mich mitnehmen. Er ist so, wenn ich vor diesen Romanen sitze und mich doof fühle, dann aus dem Gefühl heraus so, ich bin noch nicht so weit wie all diese anderen tollen Menschen da draußen. Ich habe noch nicht die richtigen Leute gefunden. Das sind ja auch keine Romane, die dann irgendwie sagen so, das hier sind die Bösen, die müssen wir hauen, weil die haben nicht mit großer Begeisterung jedes Physikbuch verschlungen, sondern die sagen, oh, das ist aber schade, guck mal, es gibt das und das und das und das und das und das und das. Und sind wir nicht alle so? Sind wir nicht alle heute auch so Zitatlisten? Ist das nicht auch eine Beschreibung von allen Menschen, von denen eben, dass dieser einzelne Mensch nur eben konsequenter tut, dass wir eigentlich die ganze Zeit die Sammlung von unseren Inspirationsquellen sind und wir auch mit denen hausieren gehen? Also dass Konsum heute sehr stark identitätsbildend ist und wir bei Dietmar Dart halt eben eine andere Art von Konsum, eine andere Art des Omnivoren irgendwie haben, weil es ist ja auch nicht so, als wäre das jetzt irgendwie der Snob auf der höheren Wolke, sondern das reicht ja nun wirklich von den Niederungen der Popkultur, vom Vulgären bis hoch eben zu den abstraktesten mathematischen Konzepten. Und also man kann natürlich hier seitenweise Formeln lesen, aber man bekommt auch Passagen über Pinocchio, den Holzficker irgendwie. Und das war für mich dann irgendwie doch immer auch ganz angenehm. Also ich finde, das sind auch auf irgendeiner Ebene Romane im Plauderton. Und das meine ich gar nicht negativ, sondern sie haben schon auch die Bereitschaft, die Sachen, die anderweitig nicht als entscheidend, als zentral gewertet werden würden, zu enthalten. Und das ist in den meisten Fällen doch auch irgendwie interessant, oder?
Mhm. Das ist super interessant. Wovon man sich hier, glaube ich, verabschieden muss, zumindest ging es mir so, ist, dass man, und das hast du auch schon angedeutet, nach diesen knapp 1000 Seiten mit irgendeiner großen Erkenntnis aus diesem Roman rausgeht oder auch das Gefühl hat, dieser Roman steuert auf eine große Aussage, auf eine große Hybris zu. Also das ist jetzt nicht Krieg und Frieden oder Anna Karenina oder sowas, wonach man das Gefühl hat, oh, ich habe gerade die russische Gesellschaft unter dem Messer seziert gesehen. Das ist mehr...
Es geht, glaube ich, nie darum, Erkenntnisse zu finden, als darin ein Erkennender zu werden, oder?
Es geht darum, Gedanken über das eigene Leben anzustellen und mit diesem Roman Überlegungen, vielleicht sogar über die Konstruktion von Romanen an sich zu begehen. Denn das war das Deutungsangebot, das ich in diesem Roman gesehen habe und das ich, da habe ich die Hand von Herrn Dart sehr gerne genommen. Denn genau wie unsere Protagonistin, Fragezeichen, Renate Hofer hier eine Stadt und eine Maschine erschafft und daran scheitern wird, scheitert Dart irgendwie auch an diesem Roman. Und wir können ihn dabei zusehen, wie hier versucht wird, Bedeutung zu konstruieren, die irgendwie funktioniert, aber irgendwie auch nicht. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Also es ist wirklich auch schon ein performatives Leseerlebnis, würde ich sagen, an dieser Stelle.
Ja, also der Roman erzählt auf jeden Fall irgendwie mehr oder weniger die Geschichte von Renate Hofer von der Kindheit bis ins hohe Alter. Die fasst irgendwann einen Plan. Sie will sich an ihrem Vater rächen. So ein computerverliebter Elon Musk-Verschnitt. Uli Hofer. Und der hat sie immer vernachlässigt. Der hat sie sogar eingesperrt. Das ist so eine Siddhartha-Kindheit. Man ist fernab irgendwie der Welt. Man lernt alles, aber man lernt es irgendwie so in sich geschlossen. So als würde man einem Algorithmus nur bestimmte Dinge füttern. Und jetzt guckt sie sich diese Welt an, die ihr Vater gegeben hat und sie sagt, nein, ich will eine neue. Und das heißt, wenn ich eine neue Welt sehen will, dann will ich auch eine neue Art von Maschine. Und das wird beschleunigt, unterstützt, als sie in einen Wassertank seines riesigen Datenspeichers stürzt, vielleicht wie Obelix in den Zaubertrank oder wie ins Drachenblut und mit so einer Welt von Möglichkeiten konfrontiert wird, mit dem Unterschied zwischen Städt und Bruchwelt und was sie sich dann entwickelt, ihr Gegenentwurf zur Laptop-, iPhone-, Datenspeicher-Gegenwart, dafür braucht sie erstmal natürlich a fucking army, wie der Titel schon sagt, das erklärt ihr Vexus Texas, ein junger Afroamerikaner, die sie bei ihrem ersten Ausbruchsversuch an der amerikanischen Küste trifft, aber sie hat auch viele andere kurzzeitige oder dauerhaft an ihrer Seite, ihren Organisator Evariste, den Physiker und Sprachverzweifler Patrick Mertens, das Versuchsobjekt Kerstin Waldemann, die erste, die mit ihrer neuen Art zu denken, mit ihrer neuen Technologie konfrontiert wird, den weisen Xiaozhang Shu, die grausame Künstler, die ich schon erwähnt habe, Dorothee Koppe und einen immer etwas wirren Schreiberling, auch ein Laufbursche namens Dietmar Dart. Das heißt, er selbst kommt hier auch als, wie er selber schreibt, als Skizze vor. Es tauchen wahnsinnig viele Figuren in diesem Roman auf, auch aus anderen Romanen von ihm, etwa Cordula Speth, die Kommunistin, Komponistin, aber natürlich auch jede Menge echte Wissenschaftler, wie zum Beispiel Tony Skirm, der die Skirmionen des Titels postuliert hat, vor allen Dingen. Es ist ja etwas theoretisches quasi Teilchen. Und man hat immer das Gefühl, man weiß auch nicht so richtig, was jetzt echt ist oder was nicht, aber es ist auch egal, denn jede Figur, die hier entworfen, gecastet wird, die ist entweder eine, die basiert auf echten Menschen oder eine, die es vielleicht geben sollte. Ich habe das Gefühl, er greift der Wissenschaft auch unter die Arme. Er fragt sich, wo sind denn die menschlichen Leerstellen? Wo sind denn die Leute, die bestimmte Dinge noch nicht gedacht haben? In der Fiktion findet sich das ja auch immer. Und so habe ich das Gefühl, das Kategorion, das da am Ende gebaut wird, das ist ja nun die große Frage. Das ist ja auch irgendwie so ein Fiktionsabbild, oder? Ich habe da zumindest diesen Ort, an dem sich die Menschen verdoppeln mit Möglichkeiten von sich selbst konfrontiert werden, da habe ich einfach nochmal die Kunst gesehen. Ich glaube, das ist jetzt auch wieder so eine Schreiberlings-Soziologen-Politologen-Perspektive, die nun mal mir gegeben worden ist, die ich nun mal so entwickelt habe über die Jahre. Aber ich habe seine große Erzählform, diese große Gegenwelt, die da am Ende gegen die Maschinenwelt gebaut wird, schon auch als so eine Art fiktionalen Raum erlebt. Ist das völlig absurd? Also wir wollen, glaube ich, nicht so viel erklären, aber ein bisschen so auf das, nicht nur was wir so gefühlt und erlebt haben, sondern auch das, was wir vorgefunden haben, was gesagt und behauptet wird. Wir haben das Zitat vorhin gehabt, darauf sollten wir vielleicht auch ein bisschen eingehen. Wie ging es dir denn mit dieser großen Maschine da im Mittelpunkt, auf die man so knapp 550 Seiten hinfiebert und in der man sich dann plötzlich findet, als wäre sie so ein anderes Leben?
Naja, es erinnert natürlich auch wieder ein wenig an Per Anhalter durch die Galaxis, an Deep Thought, also auch diesen tollen Supercomputer, der 10 Millionen Jahre ja, glaube ich, gerechnet hat, um am Ende eben die Zahl 42 auszuspucken, weil die Frage noch fehlt, die man entwickeln müsste. Und dann wird eben die Erde gebaut, die wir wissen alle, wir kennen diesen Roman, kurz bevor sie die Frage gefunden hat, von den Vogonen zerstört wird. Ich glaube, ähnlich habe ich mich auch gefühlt beim Lesen dieses Romanes, weil, wie du schon sagst, man arbeitet da ewig auf dieser Maschine hin und fragt sich, was könnte das sein? Und dann bleibt das alles wieder sehr, sehr unbefriedigend. Dann erfahren wir nur, also das ist ein Roman der Linguistik auch, es ist ein Roman der Sprache. Und wie du schon gesagt hast, es ist ein Roman der Sprache und fiktionale, fiktiv aufgebaute Räume sehr, sehr hoch hält. Es gibt ja auch noch einen Antagonisten, wenn man das so nennen möchte. Den Antagonisten, Fragezeichen, Emil Kurländer, der gegen die Sprache ist, der ein Leben ohne Sprachverständnis lebt nach einem traumatischen Kindheitserlebnis.
Na, der die Sprache vielleicht am ehesten für Betrug hält oder der sagt, es gibt nur die eine Sprache, so eine Art linguistischer Solipsist, vielleicht auch so ein bisschen der schon eingangs erwähnte Heidegger. Heidegger kommt ja auch vor und man hat schon das Gefühl, dass es auch so ein bisschen auf diesen urtümlich in den Boden grabenden Selbstverschluss des Heideggerianischen irgendwie, dass es darum auch geht bei diesem Kurländer, oder?
Auf jeden Fall, aber das scheint mir ja ein Gegenentwurf zu dieser Maschine und auch zu der Stadt zu sein. Weil es ist ein Mensch, der wird diese Stadt später, Achtung, Spoiler, auch angreifen und zu versuchen zu erobern. Das wäre jetzt eine sehr lange Möglichkeit, mir zu sagen, ja, ich teile deine Beobachtung der Maschine als Angebot eines fiktiven Raumes und vielleicht sogar als Angebot der Fiktion an sich.
Wenn wir sagen, wir erwarten sie, dann ist das vielleicht falsch, weil wir sehen auch, wie die ganzen Elemente, die Fragen, die mit ihr beantwortet werden könnten, erst einmal aufgemacht werden. Und das sind, würde ich sagen, sehr verschiedene, die wir nicht immer zusammendenken. Also das ist sicher auch ein Roman des, sagen wir mal, des Triangulierens irgendwie. Denn ich sehe da zum einen natürlich die Sprache, gerade ihre Dekadenz, wie sie, glaube ich, Patrick aka Patch aka Hack oder wie er sich dann später nennt, öfter anspricht, der irgendwie durch diesen Jungen, den er früh trifft, der von einem Arbeitskollegen ihm vorgestellt wird, beide forschen irgendwie zu Kristallen und Skirmionen und Wirbeln und all dergleichen, der nicht an die Sprache glaubt und der gerät dadurch ein bisschen in den Wahnsinn, der Patrick, und hat Angst vor der Dekadenz, vor dem Bedeutungsverlust der Sprache. Und ich glaube, das ist schon auch ein wichtiges Thema des Ganzen, und zwar auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Seien das jetzt die etwas fragwürdig eingesetzten Apostrophen und Leerzeichen, die manchmal durch die Schriftbilder der Menschen da draußen wandern, oder ob das KI ist, also Large Language Models und so weiter, die vielleicht eine Sprache entwerfen oder mit einer Sprache arbeiten, die gerade genug ist. Also ich glaube, es geht um so etwas wie Sprachverfall, aber nicht auf so einer Zwiebelfischebene, nicht auf der Ebene, oh, der Mensch kann Dativ und Genitiv nicht mehr richtig bilden, sondern wir haben Triebkräfte technologischer und gesellschaftlicher Natur, die Sprache so hinbiegen, dass sie nicht mehr eine emanzipatorische Dimension hat, sondern dadurch, dass sie Gebrauchsware wird, dass sie Menschen gebrauchbar macht, dass sie Menschen unterwirft. Und genauso wird das, würde ich sagen, auch in Bezug auf Sexualität gemacht. Es gibt erstaunlich viel Sex in diesem Roman und es geht da, glaube ich, auch um die Frage, was passiert da zwischen den Menschen und warum stehen da so oft unsere Vorstellungen, wie sich das hat abzuspielen, im Weg zum Glück, zur Zufriedenheit, zur Befriedigung der Menschen. Und es gibt sicher auch noch andere Themen, aber ich würde sagen, Sprache und Sexualität sind schon zwei sehr wichtige Faktoren für das, was nachher in dieser Maschinengegenwelt passiert, oder?
Genau, das Spannende ist ja, genau, es geht um Sprache, es geht um Sexualität und darum, wie sie sich gegenseitig korrumpieren, sich gegenseitig verderben, möchte ich mal sagen. Denn es gibt da ja auch noch die Melissa, ein Love Interest von Renate, auch so eine Art Backstory-Wound, wenn man das vielleicht nennen möchte, die auch zum Bau dieser Maschine beiträgt, wie jede Figur. Deswegen, ich bin ein bisschen über dein Wort Figur gestolpert, weil ich mich gefragt habe, ob ich diese Versuchsanordnung überhaupt Figur nennen möchte. Weil es letztendlich
also
ja auch...
Sind es eher Maschinenteile, sind es eher Zahnräder für das große Konstrukt?
Letztendlich, glaube ich, sind das alles ja nur Puzzleteile für die Maschine des Romans. Also, denn ich glaube, das ist vielleicht, um mal deine Frage vorher, was diese Maschine eigentlich ist, zu beantworten. Vielleicht ist der Roman selber die Maschine, die wir hier zusammensetzen.
Ich meine, er spricht ja auch in den Nie-Geschichten, seinem großen Buch über die Science-Fiction, immer von der Science Fiction als Maschine. Also ich glaube, diese Bereitschaft, Dinge als Apparat zu begreifen, ist bei ihm ohnehin sehr hoch. Also ich glaube, er würde das nicht negativ sehen.
Das glaube ich auch nicht. Aber eben mit Melissa gibt es sehr viele faszinierende Diskussionen über Sexualität, über Pornografie. Melissa ist ein großer Hentai-Fan, werden wir erfahren.
Und ich meine, wir kennen ja alle eines der berühmtesten Dietmar Dart-Outfits, das Aego-Outfit, auf dem nur Anime-Mädchen im Moment des Orgasmus irgendwie abgebildet sind. Das ist einer der Pullover, für die er, glaube ich, berühmt ist, genauso wie für sein Eisprinzessin-Outfit aus der Eisprinzessin 2-Kritik für die FAZ. Also er ist auch immer so ein bisschen jemand, der fast so größer ist als seine Bücher, oder? Jemand, der auch so fast so funktioniert als, also ich glaube, er ist kein riesen Slavoj Žižek-Fan, aber ich glaube, er funktioniert auch als so eine popkulturelle Figur ganz gut, der Dietmar Dart.
Ja, zumindest der sich unbedingt in die Popkultur einschreiben möchte, habe ich viel das Gefühl. Genau wie es auch dieser Roman, glaube ich, unbedingt rezipiert werden möchte. Und ich bin auch der Meinung, dass es ein Buch ist, das unbedingt gelesen werden sollte. Vielleicht sogar das interessanteste Buch, das wir bisher hier besprochen haben. Aber es ist schade, dass das so wenig passiert ist. Und auf der anderen Seite, da kommen wir wieder zu dieser Angeberliteratur, über die wir vorhin gesprochen haben. Es schreit einen halt förmlich geradezu an, darüber zu sprechen und irgendwas rauszugreifen. Auch damit ein Thema, über das wir häufig ja schon gesprochen haben. Autoren wie etwa ein Kracht oder auch eine Helene Hegemann, die so stolz auf ihre Gedanken und ihre Einflüsse sind, dass sie sie ganz doll in den Text reinschreiben müssen. Das hat man hier sicherlich auch.
Ich weiß nicht, ich habe hier schon das Gefühl, das ist nicht unbedingt was Angeberisches oder so, sondern das ist mehr, ich mache so stark wie möglich, dass es da draußen mehr gibt, dass ihr so viel mehr entdecken könnt. Also da werden dann auch Autorinnen, die man jetzt vielleicht nicht auf dem Schirm hat, als die wichtigste der Gegenwart benannt. Also da ist auch immer so ein Gegenkanon drin,
ja,
oder? Das ist nicht nur ein Ausstellen, sondern das ist der Gedanke so, ich biete euch so viel an. Das sind nicht Voraussetzungen zwangsläufig. Es gibt, glaube ich, auch genug Passagen, die, finde ich, sehr voraussetzungsfrei zu lesen sind. Und gerade beim Finale zum Beispiel, würde ich sagen, haben wir ja auch Passagen, die wirklich so ein bisschen wie so ein Superhelden-Comic funktionieren. Oder wenn da alle ihre spezifische Eigenschaft einsetzen, um eben den großen Kampf gegen den jungen Emil irgendwie zu treten, dann ist es schon so ein bisschen so, als würden jetzt die Avengers zusammenkommen oder so. Mhm. Nur, dass es darum geht, dass vielleicht irgendwie halt sehr sozialistisch, kommunistisch gedacht, dass halt irgendwie jeder so seinen eigenen Beitrag zu leisten hat. Das finde ich nämlich auch, deshalb würde ich auch, um zurückzugehen auf deine Aussage über die Figuren, er nimmt diese Figuren schon wahnsinnig ernst. Das sind die in meiner Einführung beschriebenen Menschen, die er liebt oder die ihm was beigebracht haben. Und viele von denen tun schreckliche Dinge, aber es ist auch ein Roman, der sich dem Moralisieren verweigert und der sich so einem blinden Humanismus verweigert, sondern der immer sagt so, wir gehen jetzt mit den Menschen in die Perspektive rein. Am Ende von dieser langen Passage über Patrick, der so das Ende der Sprache, das Ende des Zwischenmenschlichen durch das vollständige Verfallen der Sprache antizipiert, da dachte ich wirklich, das ist die Meinung des Autors. Wie sonst könnte er das so schreiben? Und dann kommen wir irgendwann aus dieser Perspektive raus und sehen sofort Dutzende Leute, die diesen Patrick dann doch relativieren, diesen Herr Mertens. Und da dachte ich ja, okay, also er ist schon immer sehr bereit, sich so per Kopfsprung, so wie man in den Pool fällt, in Figuren fallen zu lassen. Und deshalb würde ich sagen, das sind für mich mehr als reine Funktionsträger. Nur weil sie eine Aufgabe haben, sind sie nicht weniger Mensch. Also das ist so ein bisschen wie, die Power Rangers bilden doch auch oft so große Roboter oder der Megazord oder sowas. Die Menschen hören ja nicht auf, Menschen zu sein, nur weil sie eben Teil von was Größerem sind. Und ich glaube, das ist auch etwas, das uns da immer mit an die Hand geben möchte.
Das ist eine sehr spannende Beobachtung, die uns ja zu meinem Oberthema das Ganze bringt, nämlich der Frage nach Literatur und nach Erzählung an sich. Denn wenn du diese, wir bleiben beim Wort Figuren, natürlich wieder nur als Teil des Romans nimmst, dann sind es keine Menschen, dann sind es auch wieder nur Funktionsweisen, die eingesetzt sind, um auf ein Ziel hinzuarbeiten. Das Ziel ist aber nicht so klar. Und damit sind wir irgendwie auch wieder beim Postdigitalen. Und ich glaube, das sind alles Gedanken, die ich hier erstmal so in die Gegend sprudle, die ich dann in ein paar Monaten schriftlich etwas besser festhalten werde. Und ich bin da wirklich auch dankbar.
Formuliert es doch schon mal aus. Was heißt das denn, dass das hier ein postdigitales Manifest ist? Was bedeutet das konkret?
Genau, also grundsätzlich, das Postdigitale ist wahrscheinlich die Epoche, in der wir uns gerade befinden. Das wissen wir natürlich noch nicht so genau, denn wie soll man eine Epoche beschreiben, in der wir jetzt gerade sind?
Für mich fühlt es sich gerade sehr digital an, weil wir gerade über Studio Link Standalone halt einen Podcast aufnehmen. Eine der digitaleren Tätigkeiten, die man so vollführen kann.
Genau, das Postdigitale, das ist aber ja das Spannende bei dem Ganzen, ist hier nicht gemeint im Sinne von nach, sondern ja, mehr so wie beim Post-Punk als ein Mix aus dem Digitalen und dem Analogen. Oder es geht von folgender Untersuchung aus. Früher im Web 1.0 und Web 2.0 haben wir automatisch immer das Neueste, das Beste genommen. Dann haben wir gesagt, dass der neue Computer, das neue Betriebssystem muss automatisch das Beste sein, weil es das Neueste ist. Jetzt, so ungefähr um das Jahr 2015, 2016 so rum, beginnt sich eine neue digitale Internet-Avantgarde zu bilden, die plötzlich mit Windows XP, mit Microsoft Paint oder sowas Kunstwerk schafft. Also nicht mehr mit dem in Anführungszeichen Besten, mit dem qualitativ Hochwertigsten.
Also wie die Leute, die mit dem Nintendo DS auf dem Charlie XCX Konzert stehen oder so?
Das Ganze basiert ja auf einem Aufsatz, oder Florian Kramer ist einer der Ersten, der zum Postdigitalen geforscht und geschrieben hat, und er nimmt ein Meme von einem Menschen, der mit einer Schreibmaschine im Park sitzt, um dir digitale Gedichte zu schreiben. Und ich glaube, dieses ganze Meme ist untertitelt mit "When you're so hipster that you take your typewriter to the park". Das Ganze wird aber natürlich gepostet bei Instagram, um Menschen zu erreichen. Und dieses Bild des Hipsters mit der Schreibmaschine im Instagram, oh Gott, ich klinge gerade wie so ein Opa, der sagt, was macht ihr denn da so in eurem Instagram, Kinder?
Instagram drinne, ist ja den das ist schön, weil es ist noch so ein bisschen wie ins Internet gehen, oder? Mhm. Ich meine, so diese Geste, diese Bewegung, dieser Vektor, den man kennt aus der Zeit, bevor das Internet irgendwie sowas wie unsere zweite Blutbahn war. Ja.
Genau, und jetzt ist die Frage, was kann postdigitale Literatur sein? Es ist wahrscheinlich eine Fortsetzung der postmodernen Literatur, und Skirmion oder Fucking Army beginnt ja auch relativ postmodern mit Dietmar Dart, der sich uns vorstellt und sagt, hallo, ich bin Dietmar Dart und ich werde einen Roman schreiben über Renate Hofer, die ich bei einem Dinner kennengelernt habe. Das erinnert einen vielleicht an sowas wie Umberto Eco, ne? Also an diesen Anfang von dem Namen der Rose, wo er uns erzählt, wie er in, ich glaube, Prag ein Manifest von Enzo gefunden hat, das er dann übersetzt. Ihr kennt das oder ihr habt den Film vielleicht gesehen. Aber dann geht dieser Roman ja weiter, denn wie du schon gesagt hast, fast jedes Wort funktioniert hier wie eine Art Liste oder wie eine Art Hyperlink, die neue Verknüpfung auch macht. Also ich habe hier wirklich schon das Gefühl, Dart versucht, das Medium des Buches zu transzendieren und irgendwas Neues daraus zu erschaffen. Also vielleicht wirklich aus dem Buch einen Internetbrowser zu machen. Und das macht er eben durch Intertextualität, durch Verweise, durch Referenzen, die in unserem Kopf dann sogenannte Hyperlinks aufmachen, eine sogenannte Netzwerkstruktur. Und das ist eben auch ein Merkmal von postdigitaler Literatur, sagt man, dass die Worte dort so gesetzt sind, dass sie eben sofort auf neue Verweise springen und gar nicht mal mehr so für sich selbst für einen abgeschlossenen hermetischen Raum stehen, sondern diesen Raum immer öffnen wollen. Ist das soweit nachvollziehbar oder ist das nur geblubbert?
Doch, total. Doch, total. Ich bin noch irgendwie nicht ganz sicher, ob ich das wirklich so erlebe. Ich meine, das ist natürlich insofern als postdigitales Manifest dankbar, weil es natürlich aus der bestehenden Ära heraus will, weil es sich fragt, was kommt später. Also ich habe mir zum Beispiel über die Skirmionen irgendwie auch Podcasts natürlich angehört, um grundsätzliches Verständnis zu haben. Und es gab einen von Welt der Physik, wo dann gesagt wurde, ja, vor 3 Jahren haben wir hier dieses und jenes entwickelt. Ich glaube, Christian Pfleiderer hieß der deutsche Wissenschaftler, der da am Werk war, der irgendwas entdeckt hat. Und hier wird weit in die Zukunft projiziert. Und diese Silbe Post ist natürlich auch eine, die eine Bewegung vollzieht, aber noch an der Vergangenheit klammert. Also ich habe das Gefühl, die letzten Monate hat Dieter Thome mit seinem Buch über Post, Nachruf auf eine Vorsilbe, das bei Suhrkamp erschienen ist, ja auch so ein bisschen beschäftigt und immerzu so die Frage aufgeworfen, so okay, brauchen wir nicht vielleicht auch, also das ist für mich auf jeden Fall, was ich so aus diesem Gedankenkonstrukt mitgenommen habe, so brauchen wir nicht noch eine Bewegung über die Post hinaus, brauchen wir nicht eine klare Deklarierung von neuen Zuständen? Also warum haften wir immer so stark am Alten? Und deine Antwort in diesem Fall ist ja klar, weil Sachen nebeneinander existieren, weil hier auch so eine Art Nabelschnur noch irgendwie existiert, von der man sich nie ganz lösen kann. Aber das ist für mich irgendwie das Problem so ein bisschen so, da wird ein Vektor geworfen in eine Richtung und hier will der Roman ja eigentlich viel weiter weg. Der will ja eigentlich, wenn wir das irgendwie nachher in dieser Stadt sehen, eine neue Art von Vernetzung, die wir noch gar nicht so richtig beschreiben können. Klar, da wird dann später darüber geflucht, so okay, wir haben nicht die klassischen digitalen Vernetzungen, also man ist in dieser Stadt. Diese Stadt, das Kategorion, ist ja auch so ein bisschen so ein Hippie-Ort, oder? Mhm. Also ich verstehe auf jeden Fall, oder so Hipster könnte man vielleicht auch sagen, ich hasse diesen Begriff, ich halte den für völlig wertlos und für nichtssagend irgendwie, aber wenn man so will, versteht man schon auch, was diese Stadt so macht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sie auch immer noch die Hoffnung darin hat, noch was ganz anderes zu sagen. sein, nicht nur einfach post-technisch, post-KI zu sein oder so, sondern ganz neue Art Mensch zu sein, indem man sich mit leichten Variationen von sich selbst und so konfrontiert. Also, wenn man das Ganze postdigital nennen will, ist es dann nicht vor allen Dingen auch ein negatives Urteil über die Figuren? Ist das dann eine Beschreibung ihres Scheiterns? Ja, oder?
Ja, aber das ist der Roman doch auch irgendwo. Also es ist ja auch dadurch, wie stark er sich mit Lenin und allgemein der Existenz von kommunistischen Ländern, nenne ich es jetzt mal, auseinandersetzt. Auch, also Shao Enlai wird hier am Ende des Films dieser Roman gewidmet sein. Dann ist es doch vor allem auch ein trauriger Roman über das Scheitern von Utopien.
Na, also ich finde es ganz interessant, weil irgendwie das Dystopische ja bei Dietmar Dahl, glaube ich, immer auch so ein bisschen schwieriger Begriff ist, wo er immer so ein bisschen skeptisch ist. Es passiert ja trotzdem was. Also es ist, glaube ich, nicht einfach eine scheiternde Utopie, sondern es ist eine Utopie, die nicht im vollen Maß erreicht wird, aber welche wird das schon, sondern ein Zustand, und dann müssen wir uns nachher angucken, was kann man daraus mitnehmen. Ich erlebe sowieso, sagen wir, den Kommunisten dort viel stärker als Pragmatiker, als man das diesem Menschenschlag immer zurechnet. Denn ich glaube, es geht ja, ob er auf die DDR, auf die Sowjetunion guckt, ob er jetzt auf Lenin, Stalin oder Brezhnev schaut, er guckt da immer, was davon können wir mitnehmen. Also das ist vielleicht auch das, was ich gemeint hatte mit einem moralfreien Blick auf die Geschichte. Der nimmt zur Kenntnis mit blutendem Herz irgendwo natürlich auch, klar sterben der Menschen und es sind grauenhafte Dinge passiert, aber er weiß auch, wir können nicht bei der Betroffenheitsgeste stehen bleiben, sondern wir müssen jetzt gucken, bei der Obduktion oder bei, sagen wir, im Angesicht des schwindenden Lebens, was davon war wertvoll, was wird weitergereicht? Und ich glaube, das ist ja auch so allgemeine Frage hier, so diese Generationenfrage, was kann Uli weitergeben an Renate, was Renate wiederum an ihre Tochter Juni/Aljette, das ist ja auch so eine Doppelschöpfung, die sie dann später wird, und was kann die wiederum an die nächste Generation weitergeben? Also das scheint für mich schon eine ganz entscheidende Frage, und das ist ja auch eine Frage, die so das große Ganze da draußen jetzt gerade so total beschäftigt. So die großen, in Anführungszeichen, TM, Denker unserer Zeit sind alle mit so Sachen wie Longevity beschäftigt und wollen irgendwie 10 Milliarden Amerikaner haben, um bestimmte Sachen zu übertragen, oder 10 Milliarden Menschen einfach allgemein. Also es geht, glaube ich, gerade ganz viel um das Überdauern. Also ob wir jetzt Curtis Yarvin oder Elon Musk lesen oder irgendwie intelligente Menschen, immer geht es irgendwie um diese ferne Zukunft. Das ist hier auf jeden Fall doch auch enthalten, oder? Um das Weitergeben, die Generation und so, das scheint mir eine zentrale Frage einfach.
Ich finde deinen Blick darauf auch wieder sehr spannend, beziehungsweise was du aus dem gleichen Gedanken gemacht hast, den ich hatte. Ich bin ein bisschen woanders rausgekommen. Ich habe das Ganze eher mit so einer Genre-Logik gelesen und habe mich hier einfach sehr an einen Gothic-Roman erinnert gefühlt. Weil das Ganze ist ja irgendwo auch eine Art Frankenstein-Geschichte. Also im Gothic ging es ja immer, also im Gothic-Roman, im Schauerroman, es gibt keine richtig tolle deutsche Übersetzung dafür. Das ist mir während einer Hausarbeit auch mal aufgefallen. Aber ich mag dieses Wort Schauerroman auch irgendwie ganz gerne, weil es so was Heimeliges bei sich hat. Da geht es ja auch immer um paternale Figuren jeglichen Geschlechts, möchte ich an dieser Stelle mal sagen, wenn wir uns dann in das Post- und After-Gothic des 21. Jahrhunderts bewegen, die etwas erschaffen und die an ihrer Schöpfung zugrunde gehen und ihre Schöpfung, die an ihren Schöpfern zugrunde gehen. Das sind wir bei Donna Haraway natürlich auch schon wieder mit ihrem Cyborg-Manifesto, die eben sagt, der Cyborg hat den Nachteil im Gegensatz zu uns Menschen, dass er seinen Schöpfer kennt und sehr, sehr genau weiß, gegen was er rebellieren muss und was er übertreten muss. Und das ist halt auch etwas, was ich in Skirmion gelesen habe und in den 2 Rezensionen, die es bisher zu diesem Roman gibt, noch nicht gefunden habe. Deswegen, ich möchte vielleicht auch mal nahelegen, diesen Roman einfach als eine Art Neudenkung des Gothic-Motives zu nennen. Also mit 2 gegenübergestellten Schöpfungen. Da ist ja einmal Renate eben von ihrem Vater geschaffen und da ist der Emil, die beide ein ähnliches Erweckungserlebnis haben. Beide sind in einem Tank bzw. einem Kanal eingesperrt und verändern da die Denkweise auf ihr Leben.
Wenn wir ihn da später als Schurke treffen, hält er ja auch so relativ klassische Superhelden-Bösewicht-Monologe, aber gleichzeitig auch vieles, was man irgendwie greifen kann. Also ein Teil seines Schmerzes, seiner Wut bekommt halt natürlich diese Superhelden-Dimension, aber er ist ja auch nur eine von vielen Figuren, die so ein bisschen frankensteinhaft geschaffen und verwandelt und verfallen sind. Also zum Beispiel Beispiel, wenn irgendwie da Patrick halt in den Wahnsinn abdriftet, dann driftet er das auch ab wie bei Lovecraft, oder? Das ist doch so ein Cthulhu-Typ, der irgendwie die falschen Schriftzeichen sieht und plötzlich halt das Nicht-Euklidische in der Welt irgendwie ihn in den Wahnsinn treiben lässt. Also dieser Gothic-Zugang, den finde ich total spannend und nützlich, weil ich finde ja auch zum Beispiel Vexus Lexus, der uns dann später irgendwie so als Maschinenkreatur, als Exoskelettwesen gegenübertritt, oder auch Renate selbst, die dann ja auch durch alle modernen technischen oder medizintechnischen Möglichkeiten halt in ein langes Leben hineingepresst wird, durch immer neues Blut und so, ein Mensch, der gleichzeitig erhalten wird und verfällt. Also das sind ja ganz viel so seltsame Frankenstein-Kreaturen, und ich meine, wir haben ja zum Beispiel auch eine Szene, in der es um ein Medium geht, und wir haben vielleicht auch eine Sexualität, die später irgendwann ins Schreckliche, ins Groteske übersteigert wird, was wir auch vielleicht so aus dem Gothic-Roman meist eher so verklausuliert dann irgendwie noch kennen und so, aber natürlich ist da auch zum Beispiel das Nekrophile oder sowas irgendwie recht wichtig, und wenn hier Sexualität so auch als Erforschungsraum begriffen wird, dann ist das sicher auch etwas, das so ein bisschen mit zu dieser Zeit in Verbindung steht, oder? Weil
genau, Sexualität ist auch wahnsinnig wichtig für den klassischen Gothic-Novel auf jeden Fall. Also wenn wir denken an einen Frankenstein, an einen Dracula. Etwas, das ich auch noch mochte, dieser Roman, es ist sehr passend, dass wir ihn, glaube ich, jetzt etwa einen Monat später gelesen haben, als wir eigentlich geplant haben, weil ich dadurch die Chance hatte, Mission Impossible 8 noch zu schauen und ihn in diese Besprechung einzubauen. Und dadurch jetzt denke, warum denn das? Aber auch im 8. Mission Impossible geht es ja auch darum, mit einer Art Übermaschine, mit der Entität zu kommunizieren. Und auch da erfahren wir, dass Ethan Hunt durch den Kontakt mit dieser Entität jetzt eine neue Sichtweise auf die Welt hätte und alles gleichzeitig sehen würde. Und ich fand den Film sehr, sehr faul, weil er mir diese Sichtweise gar nicht geboten hat. Ich mir dachte, wie schön wäre es doch gewesen, vielleicht auch etwas wirr zu erzählen in diesem Film, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleich fließen zu lassen. Das behauptet dieser 8. Mission Impossible nur. Aber Dart macht das tatsächlich, denn die Erzählsituation ist hier relativ spannend. Wir denken am Anfang, dass wir hier noch wirklich eine, sag ich mal, klassische Erzählsituation mit einem heterodiegetischen Erzähler haben, der immer mal wieder in verschiedene Figuren intern fokalisiert ist. Dann taucht plötzlich dieser Dietmar Dart selber als Erzähler auf. Er spricht in der Ich-Perspektive von sich und erzählt uns, wie er den Roman schreibt oder beziehungsweise von Renate den Auftrag bekommen hat, diesen Roman zu schreiben. Und dann sind hier ja Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft immer in einem sehr spannenden Dialog. Wir bekommen teilweise plotrelevante Informationen im letzten Drittel des Romanes. Wir sehen Szenen aus anderen Blickwinkeln. Also für mich als Narratologen war hier sehr, sehr viel zu holen. Und ich möchte das Dart ganz hoch anrechnen, dass er tatsächlich versucht hat, uns Renates neuen Blick auf die Welt eben nach dieser Erfahrung im Tank zu vermitteln und auch einen Roman darüber zu schreiben, wie sich vielleicht so eine Art Weitblick, den ich jetzt hier unproblematisch meine, ich meine den jetzt nicht in so einer Ich-bin-erleuchtet-Corona-Perspektive, anfühlen könnte. Und das kann natürlich auch nur die Literatur.
Das, was Renate passiert, das macht sie auch zu einem grausamen Menschen. Mhm. Aber es hilft dir auch, die Welt zu begreifen, und ich glaube, das Zweite sieht Dart schon als unbedingte Notwendigkeit auf dieser Welt, wenn man politisch handeln will, wenn man aus der Geschichte heraustreten will auf so irgendeine Ebene. Das scheint ihm immer schwerer zu fallen. Also er beschreibt, glaube ich, die Gegenwart, die globalisierte Gegenwart, auch eine, aus wo auch halt die Reichen nicht mehr aus unserer Systemlogik herauskommen, wo mitgefangen, mitgehangen so zum universellen Prinzip wird. Und wir haben bei Renate ja zumindest jemanden, der irgendwie so die Illusion hat oder die Möglichkeit sieht, dem normalen Lauf zu entspringen und so ein bisschen von außen zu schauen, und das wird in diesen Perspektiven abgebildet, und ich glaube, das ist auch die Aufforderung an den Menschen, so ein bisschen so zu denken, aber sich auch der Konsequenzen bewusst zu sein. Also ich sehe immer so was Nietzscheanisches, so da ist schon der Wille zum Begreifen, zur Macht und eine Lust an Macht und Verstehen und Freude und so, und dann aber doch noch irgendwas, das zurückhält, das nicht Moral ist. Es geht nicht um Moral, sondern es geht darum, dass es eben auch um Menschen geht und dass irgendeine Form von Liebe und Schönheit und Wahrheit und Gerechtigkeit zwischen den Menschen ist. Und dann würde ich das nicht das Moralische nennen, sondern ich würde sagen, dass das Dichterische, oder? Das ist so das Ästhetische. Es ist die Sehnsucht nach der Schönheit des Beisammenseins irgendwie. Die Schönheit vielleicht auch von sprachlicher Kommunikation. Deshalb ist diese Dekadenz, dieser Verfall, dieser philologische Abgrund, der sich da auftut, so bedrohlich in diesen Büchern. Darum ist das so seine eigene kleine Abgrundung. Apokalypse, wenn jemand schreibt, die Schere schneidet, statt zu beschreiben, dass die Schere den Stoff zerteilt, indem sie hindurchgleitet zum Beispiel. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, dass da so auch eine Suche nach einer neuen Ästhetik zwangsläufig mit verbunden ist, die Moral ersetzen soll auf irgendeiner Ebene. Oder ist das zu weit gedacht?
Nee, du hast da vollkommen recht. Deswegen sind vielleicht auch, wenn wir hier von Renate als Protagonistin oder Emil als Antagonist gesprochen haben, das ist vielleicht auch ein bisschen zu kurz gedacht. Denn es finden sich durchaus mehrere Argumente für und gegen diese Position. Unterstreicht aber, glaube ich, auch wieder, dass das performative Gedankenexperiment, auf das Dart mit uns hinaus möchte, dass wir Worte und deren Bedeutung, deren Semantik eben anders begreifen sollen oder mehrfach deuten sollen. Du hast gerade ein paar Beispiele geliefert. Es gibt aber auch mehrere Passagen in diesem Roman, in der ja über mehrere Wortbedeutungen debattiert wird, dass beautiful schön heißen kann, dass beautiful aber auch, und ich entschuldige mich für diesen Begriff, einmal schwul heißen kann und damit etwas Abwertendes bekommt. Und das ist dann vielleicht ja ein Gedankenexperiment, dass wir mit Dart mitmachen können, wenn wir uns fragen, was sind eigentlich die Rollen von Figuren in diesem Roman? Und passt die Idee von Figurenrolle überhaupt noch?
Ich habe versucht, das zu beschreiben mit Figuren mit 1000 Herzen, die nicht gleich schlagen. Und ich habe schon das Gefühl, all diese Figuren können wahnsinnig viel sein und werden vor allem auch immer als Potenzial verstanden, als Möglichkeit, so wie jeder Mensch irgendwie seinen richtigen Ort zugewiesen bekommt, seine richtige Funktion hat. Und das ist natürlich auch das Katakategorion, ist auch ein Ort, an dem jeder plötzlich dann das findet, wo dieses Marx'sche, ich weiß nicht die genaue Formulierung, ich bin irgendwie morgens Fischer und abends Kritiker oder sowas, ich war jetzt nicht der Wortlaut, aber wo dieses Prinzip so durchgelebt wird. Aber das ist schon auch noch irgendwie eine Frage. Wir haben vorhin über Zizek geredet und der hat ja immer die Frage an die Revolutionäre, an die Leute mit der neuen Welt, was macht ihr am ersten Tag? Also der immer sagt ja, okay, schön abstrakte Prinzipien, irgendwie die Welt umwerfen, die Zustände verdampfen lassen, das Eingefrorene auftauen, das kalte Emil-Herz doch wieder in fluides Wasser verwandeln, gut und schön, aber was dann? Und ich war schon auch so ein bisschen irritiert von dieser Katakategorion-Welt, wo ich dann irgendwie das Gefühl habe, man spricht sehr abstrakt davon, okay, wir sind nicht mehr in der Welt der Waren, wir sind nicht mehr in der Welt des Handels, wir sind nicht mehr in der Welt der klassischen Lohnarbeit und so, aber es bleibt schon alles sehr abstrakt. Also ich hätte, glaube ich, bei 1000 Seiten, allem zum Trotz, schon noch gern mehr Zeit gehabt zu begreifen, was da passiert. Also mir schien das Katakategorion als Welt dann nachher dann doch irgendwie zu schnell erschlossen und zu schnell in diese Bedrohungssituation umgeschlagen. Also ich würde gern wissen, was haben die denn da rausgefunden? Was war denn dieses andere Leben? Also die Sachen, die wir dann haben, die sind mir ein bisschen zu kurz. Also zum Beispiel, dass da irgendwie alles pflanzlich irgendwie mit weiter wächst oder dass Sexualität auch so aus kann, dass in der Stresssituation ein vermeintlich Homosexueller dann doch irgendwie Oralsex hat mit einer Frau, die sich dabei befriedigt und das ist irgendwie eine andere Form als das, was wir vorher haben, sondern das ist irgendwie eine Zusammenkunft, das nicht bedrängt ist von der ganzen alten Scheiße von früher, sondern das irgendwie so eine Offenheit, so eine Bonobo-Logik hat und so. Ich hätte gern noch so 10 Seiten mehr einfach über das Leben in dieser Welt gehabt. So da fehlte mir irgendwas. Und da dachte ich so, come on, bei 1000 Seiten, das wäre jetzt nun auch noch drin gewesen. Und ja, er sagt selber in Gesprächen über dieses Buch, es sind auch Kapitel gestrichen worden. Es gab noch zum Beispiel irgendwie ein ganzes Kapitel über eine Pharmakologin, die irgendwie so eine Art AIDS-Mittel entwickelt hat oder so, das gestrichen worden ist. Aber trotzdem, vielleicht ist das auch das Anregen zum Weiterforschen, aber ich habe schon auch noch eine ganze Menge derartige Lücken erlebt, wo ich dachte, erzähl mir mal da mehr davon, ich will mehr wissen.
Ja, ich glaube, das ist das, was wir jetzt in der Rezeption als interessant frustrierend bezeichnen können. Und ich glaube auch das, wo ich ganz am Anfang drauf hinaus wollte, das ist irgendwo auch ein frustrierender Roman. Und ich hatte das Gefühl, dass das durchaus programmatisch ist. Weil es ist ja irgendwie auch mir scheint es wirklich eine bewusste Entscheidung von Dart gewesen zu sein. Uns diese Stadt, und ich meine, das muss ich dir nicht erklären, das versuche ich hier nur gerade noch mal ein bisschen auszuführen. Ja. Mir scheint das eine bewusste Entscheidung zu sein, uns diese Stadt so im Wagen zu lassen. Weswegen ja zwangsweise davon ausgehen muss, dass Dart diesen Roman als frustrierend konzipiert hat. Und als nicht vollständig begreifbar, als ein Experiment, an dem man scheitert. Und auch das ist vielleicht keine eindeutig befriedigende Antwort am Ende. Ich bin da aber, glaube ich, ganz gerne mitgegangen. Vielleicht, weil ich auch gar nicht erwartet habe, hier wirklich was rausziehen zu können. Also, oder sagen wir so, hier wirklich von A nach B zu kommen.
Du hast natürlich recht, wenn ich 1000 Seiten auf Godot warte, dann muss er eigentlich zwangsläufig enttäuschend sein und dann ist es wahrscheinlich besser, zusammen einfach mit Estragon und Wladimir da weiter zu stehen. Es ist sicher, wie du schon beschreibst, guter Frust. Ein Frust, der einen auffordert, denkst dir selbst, überleg dir selber, bau selber die Stadt auf dem Hügel, bau dir selber dein Zion oder was auch immer dir vorschwebt als Idealort. Und trotzdem, ich weiß nicht, da bin ich auf jeden Fall jetzt in so einer seltsamen Doppelposition und wahrscheinlich gibt es eine Div-Person von mir, die das ganz toll fand und doch eine Div-Person, Sarkul oder Lars oder so, die das ganz schrecklich fand, aber hier steht auf jeden Fall ein Lukas, der er selbst ist auf irgendeiner Ebene leider und der hier und da so ein bisschen enttäuscht ist von diesem Aufbau und der auch so einige dieser finalen Szenen, wenn wir dann zum Beispiel ganz am Ende so im Finale zurückgehen zu den Erfahrungen von Uli und in dessen Kindheit und das ist wie so ein Flashback in so einem Sci-Fi-Film, wo wir sehen, guck, dieser und jener Schurke, dem wurde in der Kindheit vors Schienenbein getreten und deshalb ist er jetzt The Kicker oder irgendwie The Shin oder sowas geworden. Und das finde ich auch immer so ein bisschen schade. Es sind so manche ästhetische Bewegungen, die ich einfach nicht so ganz nachvollziehen konnte. Auch diese ganze Endschlacht zum Beispiel. So, es gibt diesen Moment, den ich ganz großartig fand, wo ich dachte, bitte lass das ewig währen, als Emil und ich glaube Juni in so einer Art intellektuellem Duell sich befinden und durch Fragen die Welt des anderen jeweils erschließen zu suchen und Juni ist dann immer schon 3 Schritte weiter und ich fand das so schön, das Denken als Kampf irgendwie, nicht so, wie wir das heute kennen, so, keine Ahnung, Jordan Peterson gegen 20 College-Studenten oder sowas, sondern so, wir können so selber uns überlegen, so, was ist hier in dieser Welt passiert und was fließt in diese Gedanken und dann haben wir parallel montiert noch jemanden, der das von aus betrachtet, also wie du schon sagst, das Narratologische ist hier natürlich immer sehr weit aufgespannt und kennt viele Spiegel und viele Zwischenfassungen und so. Und trotzdem dachte ich so schade, dass das dann so in so eine Landschlacht übergeht, dass das dann in einen Kampf übergeht, den ich irgendwie aus vielen anderen Romanen, aus vielen Sci-Fi-Fantasy-Geschichten ungefähr so kenne. Es ist schon irgendwie sehr eisensteinisch, oder? So, ich habe die ganze Zeit das gedacht, diese alte sowjetische Montage, die ja auch so Sci-Fi oder sagen wir Skiffy wie Star Wars dann später inspiriert, das ist ja schon auch die ganze Zeit drin, oder? Diese Figuren, die so nebeneinander stehen, die alle um das große Ding arbeiten und später springen wir dann so zwischen hin und her und sie formen so eine gemeinsame Anstrengung, sie ergeben einen gemeinsamen Prozess, wie zum Beispiel beim Schlachtkreuzer Potjomkin oder sowas halt. Dieses Gefühl von einer bestimmten Art von sowjetischen Montage, so zwischen all diesen Montagegedanken so ein bisschen hin und her springt. Also es ist ein Montieren der verschiedenen Montagen war dann nachher mein Gefühl.
Und das würde aber auch jetzt passen zu einem Roman, der versucht, über sich hinauszuwachsen oder der Möglichkeiten versucht aufzustellen, über sich hinauszuwachsen, aber am Ende doch beim literarischen Text bleibt. Aber ja, auch die Montage, ein sehr spannender Gedanke. Wie kann man denn Skirmione überhaupt empfehlen? So, also so wie wem empfiehlt man das, wenn wir jetzt Buchhändler sind in unserem kleinen Gelesen-Buchladen und da kommt jemand rein und sagt, er möchte gerne einen Roman lesen. So, wie macht man das? Denn wir sind ja irgendwo auch immer noch ich würde sagen, ein Empfehlungspodcast, aber vielleicht möchte jemand hier auch rausgehen und tatsächlich sagen, soll ich das jetzt lesen oder nicht?
Und es ist ja bei einem 1000-Seiten-Roman sicher eine Frage, die sich Leute stellen.
Auch der auch 38 Euro kostet, das ist auch nochmal ein Argument. Also ist ja auch nochmal ein Punkt.
Ich habe so einen Stream von der Veröffentlichungsparty des Romans irgendwie angeschaut und selbst da wirkte das Publikum so ein bisschen, als hätte es Vorbehalte. Und ich habe mich auch, weißt du hattest es schon angesprochen, es gibt jetzt da draußen irgendwie so 3 Kritiken gefühlt. Ein längerer Deutschlandfunkbeitrag, den ich auch ganz nett gemacht fand, der selber versucht so ein bisschen diese Sprache aufzunehmen zum Beispiel. Ich habe mich wirklich gefragt, wie viele Leute haben dieses Buch eigentlich hier fertig gelesen irgendwie? So, das ist, er stemmt sich immer gegen diesen Vorwurf des Voraussetzungsreichen. Das finde ich auch legitim. Lass die Leute schreiben, wie sie wollen und so. Ich habe mir überlegt, vor allen Dingen auch so, sagen wir auf einer anderen Ebene, nicht, wem empfehle ich das oder so, sondern wie können wir maximieren, dass Leute in dem Roman etwas für sich finden, an dem sie wachsen, dass sie vorbereitet auf die Weltrevolution oder dass sie vielleicht einfach glücklicher macht. Wer findet das vielleicht auch spannend und unterhaltsam? Das finde ich eine völlig legitime Frage. Das ist nicht die Frage nach Zielgruppen, sondern was machen wir mit diesem Buchobjekt? Was machen wir mit dieser Maschine? Wofür setzen wir sie ein? So wie die Frage ist auch, was genau macht man jetzt eigentlich mit dem Kategorion und warum machen die Leute da drin vielleicht was anderes, als sich Renate vorgestellt hat? Sie machen was deutlich anderes in Teilen. Wie nehmen wir jetzt diese Maschine, Skirmione oder A Fucking Army und setzen sie richtig zum Wohl der Menschen ein, vielleicht nicht der Leute, sondern von all den Menschen, die uns jetzt gerade umgeben und die zuhören? Das ist eine gute Frage, finde ich.
Also, ich könnte mir vorstellen, wir werden ja einen anderen Fantasy-Roman in ein paar Wochen noch lesen, nämlich Fourth Wing. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Roman ist, wo man wirklich, wenn da nichts erklärt wird oder da das Finale unbefriedigend ist, auch wirklich aus dem ganzen Roman unbefriedigt rausgeht. Ich glaube, Skirmion ist nichts für Leute, die tatsächlich auf einen, und das meine ich auch gar nicht abwerten an dieser Stelle, wirklich überhaupt nicht die, die einen klassischen Plot erzählt bekommen haben wollen. Von A nach B mit nachvollziehbaren Figuren und einem Middlepoint. Ne? Das ist, glaube ich, findet man hier eher nicht. Wer aber tatsächlich so ein Buch wirklich eher als was Performatives begreift, als ein Ideenangebot, als was, wo man auch mal dran scheitern kann. Man mag jetzt vielleicht erstmal ein bisschen lachen über diesen Vergleich, aber ich musste an Stephen Kings S viel denken. Ich musste auch an Roberto Bolanos 2666 denken. Weil es sind ja auch Romane, die man eigentlich sehr simpel zusammenfassen kann, die dann in sich aber aufblühen und Verästelungen nehmen. Genauso wie das S von Stephen King irgendwie mehrere Abzweigungen nimmt, für ganze Kapitel komplett andere Dinge tut. Da ist Dart nochmal natürlich deutlich komplexer und auch von der Intertextualität her deutlich variantenreicher unterwegs als Herr King. Aber ich glaube, das Leseerlebnis ist ähnlich angenehm frustrierend.
Ja, wir haben hier so irgendwie eine Gouvernante, die sehr wichtig ist, und wer so ein bisschen gouvernantmäßig gemaßregelt möchte und vielleicht aus dem eigenen Scheitern auch irgendwie ein Vergnügen ziehen kann, der ist sicher an der richtigen Stelle. Ich fühlte mich in diesen längeren Mailwechseln, ich glaube, mit ihrem Weisen, ich weiß nicht mehr genau in der Mitte, aber da saß ich zum Beispiel drin, ich glaube so nach 350 Seiten ungefähr, und dachte so wirklich so, boah, das ist jetzt aber anstrengend und ich weiß auch, ich werde nichts davon behalten. Aber ich glaube, ich gehe vor allem daraus mit der Sehnsucht, irgendwie mehr von der Welt zu begreifen. Und das, ich hatte das Anfang schon geschrieben, so diese iPhone-Welt, diese geschlossene Welt, diese proprietäre Welt, vielleicht so ein bisschen mehr mit Schraubenziehern zu behaken und hier und da vielleicht auch mal zur intellektuellen Brechstange zu greifen oder so. Ich glaube, das ist schon auch irgendwie aspirationales Leben, Lesen, das einen davon träumen lässt, dass man die Dinge besser begreift. Und das ist ja irgendwie auch, glaube ich, was Schönes. Weißt du, das ist auch so, man redet ja auch ab und zu so über Funktionslust und sowas, und ich glaube, es gibt auch ein Vergnügen am Scheitern des eigenen Funktionierens, also ein Scheiterlust, will ich es jetzt einfach nennen. Und für Menschen mit großer Scheiterlust, die dafür was sich rausziehen können, ist das sicher der richtige Roman. Und das klingt jetzt, finde ich, auch so, das klingt alles nach so vergiftetem Lob irgendwie.
Nee, also bei mir ist es so nicht gemeint. Ich hatte ganz viel Spaß mit diesem Roman. Ich habe ihn sehr, sehr gerne gelesen, und das habe ich im Vorgespräch zu dir gesagt, ich werde ihn jetzt nicht direkt, aber bestimmt werde ich in den 2020er Jahren nochmal zu ihm greifen. Sollte es uns noch geben im Jahre 2029 bei Gelesen, könnte ich mir auch vorstellen, dass dieser Roman sicherlich in einer Art Jahrzehnts-Top-Ten-Liste seinen Platz findet. Denn ich glaube schon, dass Dietmar Dart hier wirklich was geschaffen hat. Er hat vielleicht nicht den Great German Novel geschrieben, aber vielleicht hat er wirklich den Great Post-Digital Novel geschrieben.
Ist Dart auch, also ein Kultautor sowieso, aber ist das auch ein kultischer Autor? Ist das vielleicht auch so ein bisschen Scientology, in was wir hier gerade reingeraten sind, weil wir irgendwie 1000 Seiten gelesen haben? So, lass uns das gern noch irgendwie besprechen. Ist das auch ein Roman, den wir jetzt irgendwie bewundern, weil wir so viel Zeit mit ihm verbracht haben?
Weißt du, es ist
oder?
So diese Patty Hearst-Logik, oder? Ist sowas
vielleicht so
eine gute Idee. Ich glaube noch nicht ganz. Ich hatte jetzt zumindest nicht den Gedanken, oh mein, ich muss jetzt alle Dart-Romane lesen, aber einfach dieser Gedanke, also das, was Nausgaard über Kracht gesagt hat, ich glaube, dieser Dart ist ein ganz cleverer Bursche. So bin ich aus Skirmion rausgegangen.
Weil du Nausgaard gerade ansprichst, es gab ja gerade in Harper's Bazaar von ihm einen langen Aufsatz, der sich auch mit KI und mit neuen Formen von Digitalität beschäftigt, namens The Reenchantment of the World. Und aus dem Text bin ich mit einer ganz konkreten Anweisung herausgegangen, die vielleicht gar nicht so weit fern ist von dem, was einem Dietmar Dart anbietet. Denn da schreibt Nausgaard ja darüber, okay, er hat seinen ersten Computer 1984 gesehen und er hat ihn nicht interessiert. Das war ihm irgendwie egal. Und er war ihm egal, so wie ihm sein Garten lange egal war. Irgendwann bestellt er seinen Garten, beginnt ihn zu lieben und ein Verhältnis zu ihm aufzubauen. Und er fragt sich, ob wir dem Digitalen, ob wir dem Computer nicht genauso begegnen müssen. Müssen wir das nicht als einen Ort, den wir selber verzaubern können, begreifen? Wie unseren Garten, den wir pflegen können? Also vielleicht so, wie wir lernen, welche Blumen, welches Wasser und welchen Dünger brauchen, müssen wir vielleicht programmieren lernen. Oder müssen wir vielleicht lernen, wie denn unser Computer funktioniert und uns dem schon angesprochen angesprochenen Proprietären entgegenstellen. Das ist eine These, die wir genauso finden können bei Dart, aber er präsentiert sie mir so viel breiter aufgestellt, in so viel mehr Facetten, so viel schillernder, als das Nausgaard tut, dass ich bei Nausgaard mit dem Gefühl rausgehe, wie so, ah, okay, ich habe die Botschaft empfangen. Und auch wenn es da um interessante Dinge noch darüber hinausgeht, also zum Beispiel über Computer, die auch bestehen aus lebenden Dingen, Fischcomputer, Krabbencomputer und so weiter. Also er trifft da einen Wissenschaftler irgendwo, ich glaube in Griechenland, und unterhält sich mit dem so ein bisschen, weil er irgendwie immer noch rätselt, was da eigentlich mit ihm in dieser Welt da draußen passiert. Und das ist alles gut und schön. Und trotzdem ist da so viel mehr Dissonanz, so viel mehr Herausforderung, so viel mehr Erniedrigung und damit Möglichkeit, sich aufzurichten bei Dart, dass ich schon auch das mit mehr Freude gelesen habe. Und ich habe das nicht mit Freude immer gelesen. Da sind auch Passagen, die ich schrecklich fand und durch die ich mich gequält habe und die ich irgendwie dann rückblickend auch so bin, so okay, ich wäre jetzt auch nicht traurig, wenn sie weg gewesen wären, aber wahrscheinlich sind sie Teil des Ganzen. Gibt es Passagen, die für dich besonders bemerkenswert sind? Kapitel, bei denen du das Gefühl hast, die haben sich besonders tief in dich reingegraben oder so?
Tatsächlich noch nicht. Ich habe diesen Roman eher als Gesamterlebnis bewertet. Das ist auch immer so eine etwas ausweichende Aussage an dieser Stelle. Aber es liegt vielleicht einfach daran, dass ich noch nicht so viel Zeit hatte, diesen Roman sacken zu lassen. Ja. Und deswegen auch für mich dieses Erlebnis erstmal im Vordergrund steht. Ich mochte die Passagen, in denen Dietmar Dart auftrat, in dem auch ganz schamlos gegen Kollegen geschossen wurde. Das fand ich dann doch wieder sympathisch.
Ja. Uwe Tellkamp catching strays. Aber da hat er auch recht. Also das war so.
Ja, natürlich. Also so Telkamp, also ich glaube, über sich Telkamp lustig zu machen, ist jetzt nicht mehr so kantig, wie es 2008 wahrscheinlich gewesen wäre.
Es gab auch Passagen, die fand ich so ein bisschen, da merkt man das Alter, so diese Passage übers Joggen klang schon sehr onkelig irgendwie. Und auch so bei Melissa hatte ich zwischendurch kurz Angst, dass vielleicht halt irgendwie so Fragen nach Vielfalt mit so etwas dumpfer Ablehnung von Konzepten, wie auch immer man es nennen möchte, Wokeness oder politische Korrektheit, dann doch irgendwie abgelehnt werden. Aber es ist gut, es ist eine Perspektive unter vielen und da würde das anders formulieren. Und ich glaube, für mich hat sich dann einfach eingebrannt, weil es halt so nah ist, diese Passagen, die halt irgendwie hier in Heidelberg und Mannheim spielen, weil das auch irgendwie eine Welt ist, wo ich einfach natürlich manche der Schauplätze kenne und ob das jetzt das Filmfestival Mannheim-Heidelberg ist oder so. Aber ich fand das einfach interessant, wenn so in seiner so weltumspannenden Perspektive so Orte, die man kennt, irgendwie gestriffen wird, was man da drin sieht. Und deshalb habe ich schon auch immer das Gefühl, so für mich ist Dietmar Dart auch immer, glaube ich, eher ein Autor des begleitenden Schreibens, der mich durch den Alltag trägt, dessen FAZ-Texte und sowas ich gern lese, aber bei dessen Roman ich jetzt nicht immer das große Glück empfinde. Aber ja, also ich würde auch sagen, es war schon eine sehr faszinierende Erfahrung an ganz vielen Stellen bereichern. Weil es so anders funktioniert als alles, wird es sich so in mich einbrennen. Also an den Roman werde ich 100% noch in 30 Jahren, in 40 Jahren irgendwie denken. Der wird bei mir bleiben, ob ich will oder nicht.
Ja, nächste Woche wird es dann etwas entspannter, würde ich sagen. Wir reden über Schullektüre und damit meinen wir jetzt nicht nur Sachen, die wir im Deutsch, Englisch oder Politikunterricht lesen mussten, nein, sondern auch Bücher, die wir tatsächlich in der Schulzeit gelesen haben, Autorinnen, die wir entdeckt haben, hassen gelernt haben, wer weiß das schon alles, da freue ich mich sehr drauf. Also wir vervollständigen unsere persönliche Literaturliste ein wenig weiter und genau. In der Woche darauf gibt es Ocean Wongs Emperor of Gladness, auf den ich mich jetzt schon sehr, sehr freue, denn die Buchhändlerin meines Vertrauens hat, als ich das Buch abgeholt habe, gesagt, ach Herr Benkert, Sie haben immer so einen guten Geschmack. Und das ist doch etwas, was man von der Buchhändlerin gerne hören möchte.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.